Herzlich willkommen zum Podcast von Motionist, dem digitalen Content-Hub der BPW. Mein Name ist Juliane Gringer und zu Gast bei mir ist Julia Klein-Eidam von der TU Berlin. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Logistik beschäftigt sie sich dort unter anderem mit dem Lebensmittelwelthandel. Ich habe sie heute angerufen, um folgendes Thema mit ihr zu besprechen: Die Zahl der Kühltransporte steigt. Das wird unter anderem damit erklärt, dass viele Menschen ihre Ernährungsgewohnheiten verändern, hin zu mehr pflanzlicher Kost. Und die muss eben auch immer frisch zu den Konsumentinnen und Konsumenten gebracht werden. Frau Klein-Eidam, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wenn wir uns das anschauen, auf den Teller kommen mehr Lebensmittel, die gekühlt transportiert werden müssen. Aber was heißt das für die Lebensmittellogistik? Also wie flexibel muss die heute sein?
Ich würde es aufteilen in verschiedene Aspekte. Also ich denke schon, dass die Lebensmittellogistik insofern sehr flexibel sein muss, weil wir mit Lebensmitteln umgehen, die einfach ihre bestimmten Features mitbringen, die Flexibilität brauchen, sage ich mal, in der operativen Arbeit, in der Struktur. Die großen Strukturen, also den Kühltransport flexibel einzusetzen oder nicht, das ist ein bisschen schwieriger. Also es gibt schon, sage ich mal, gewisse Grobstrukturen, die wir haben, die sich eher träge ändern, aber innerhalb der Lebensmittellogistik, sage ich mal, vor allem im operativen Bereich, sehen wir sehr viel Flexibilität, sehr viel auch die Frage, wo fährt das Schiff denn als nächstes hin? Mal ganz, ganz platt gesagt, wenn man jetzt auch in Europa sich das anguckt, ein Beispiel, dass man, wenn wir die Lebensmittel haben, die in Spanien wachsen und hier nach Deutschland sollen, werden die häufig auf den LKW geladen und wir haben ja bestimmte Vorgaben, was Pestizidbelastung und sowas angeht, die werden dann gar nicht erst untersucht und dann losgeschickt, sondern die werden losgeschickt und währenddessen untersucht und dann kann es sein, dass da rauskommt, naja, für die Bedingungen, die wir in Deutschland haben, sind die nicht geeignet, aber für die Grenzwerte, die es meinetwegen in der Türkei gibt, ohne jetzt genau die Unterschiede zu kennen, aber das wäre jetzt mal ein Beispiel, dafür reicht es noch, dann würde auf halber Strecke dem LKW-Fahrer gesagt, fahr mal nicht nach Deutschland, sondern fahr mal in die Türkei. Das ist jetzt eine kleine Änderung, aber so, es bringt so ein bisschen rein, was alles an Flexibilität eben sein kann in so einer Struktur. Oder eben auch so ein bisschen technologisch advanceder, wenn ich mir angucke, naja, ich führe immer weiter ein, aufs Lebensmittel einzugehen und wie ich es handle. Dass es früher völlig gängig war zu sagen, naja, das, was ich als erstes ins Lagerhaus reingestellt habe, nehme ich auch als erstes wieder raus, weil das wird ja wohl das sein, was als nächstes abläuft. Aber durch verschiedene Technologien hat man eben festgestellt, dass man die unterschiedliche Reifung zum Beispiel von bestimmten Lebensmitteln tracken kann. Und dann kann ich dem ein gewisses Haltbarkeitsdatum geben. Und dann kann ich in der Logistik darum gucken, dass ich sage, ich schaue mir jetzt nicht mehr an, was habe ich als erstes reingemacht, sondern was ist nach meinem Tracking-System eigentlich als nächstes abläuft. Das nennt sich dann nicht mehr First In, First Out, sondern First Expire, First Out. Und das ist natürlich auch eine Dynamik, die ich in meinem Prozess dann mit aufnehmen muss. Weil wenn ich eigentlich gesagt habe, nein, ich gucke immer blind und nehme einfach das, was als nächstes rausrollt, weil ich meine Systeme so gebaut habe, da muss ich mich natürlich umgewöhnen und umgestalten. Genau. Auf die eigentlich Frage, wie passt diese Komplexität jetzt zum Kundenwunsch? Das würde ich eher als eine langsame Entwicklung sehen, die dann auch mit adaptiert wird von der Logistik und von den Anforderungen. Da würde ich aber eher sagen, dass es keine aktive, sondern eher eine reaktive Funktion ist. Also wir sehen, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, eher diese Entwicklung Richtung mehr Nachhaltigkeit, um es jetzt mal als Schlagwort zu nennen, in dem Konsum und sehen immer mehr, allerdings etwas verzögert nach dem, was wir sehen von den Antworten, die wir mit von Unternehmen kriegen, dann auch tatsächlich, dass die Unternehmen sagen, da müssen wir jetzt drauf reagieren und deswegen verändern wir unsere Strukturen.
Wenn man jetzt schaut auf eben diese Food Trends, dann hat man ja erstmal nur so eine, ich habe mal nachgeschaut, 2015 hatten wir noch 0,85 Millionen Menschen in Deutschland, die gesagt haben, sie ernähren sich vegan. 2021 waren es schon 1,41 Millionen, dazu nochmal 7,5 Millionen, die sagen, ich bin Vegetarier. Hat das eine Auswirkung, eine direkte, oder verschieben sich die Sachen eher? Oder Fleischersatzprodukte müssen ja genauso gekühlt werden, zum Beispiel häufig?
Also von dem, was wir von den Unternehmen als Antworten oder als Reaktionen kriegen, ist es, also aus einer Logistik-Dienstleister-Perspektive, ganz platt gesagt, alter Wein in neuen Schläuchen, so ein bisschen, wie Sie es gerade angesprochen haben, dass man sich im Prinzip ja nicht auf komplett neue Lebensmittel einstellen muss, die komplett neue Anforderungen mit sich bringen. Sondern es ist vielleicht, ich transportiere ein anderes Gut und in der bisherigen Entwicklung auch die, sag ich mal, kontinuierliche Steigerung von Mengen, die wir generell sehen. Aber jetzt nicht, dass es die, also dass diese Trends alleine die Unternehmen vor völlig neue Herausforderungen stellen.
Dann ist es eher vielleicht kürzere Lieferzeiten, mehr frische Lebensmittel?
Genau, also was wir sehen, was wirklich einen größeren Impact hat, ist, sage ich mal, was, oder von dem, wie ich es interpretieren würde, das ist natürlich auch mal so ein bisschen die Frage, wo genau der Grund liegt, weiß man nie, aber so, wo wir die Korrelationen auch sehen, ist die Tatsache, dass der Trend stark zur Transparenz geht und die Kunden stärker darauf achten, wo ihre Lebensmittel herkommen. Was nicht unbedingt heißt, was am Anfang, als dieser Trend aufkam, immer so ein bisschen hieß, es muss immer regional sein. Es gibt einen verstärkten Trend zu regionalen Produkten, was bedeutet, dass man, dass das eben, also das ist eine direkte Auswirkung, die Lebensmittellogistik dann sieht, weil natürlich schon die Frage ist, wie kriege ich es besser hin, diese lokalen Produkte auch an den Mann zu bringen und nicht zu sagen, ich importiere jetzt die Äpfel aus irgendwo und die Äpfel von hier verschiffe ich dann wieder weiter, sondern dass man das versucht, so ein bisschen umzugestalten, die Ketten. Aber durch die Tatsache, dass der Kunde wissen möchte, wo kommt's denn her, kriege ich mehr Transparenz in den Prozess und dadurch habe ich eine große Umstellung der einzelnen Akteure, die häufig selber gar nicht vorher wussten, wo ihre Sachen eigentlich herkommen. Also wir haben viele verschiedene Akteure in diesen Prozessen und auch an verschiedenen Stellen, Logistikdienstleister oder Händler, die importieren und Sachen dann weitergeben. Das ist früher, so weiß ich nicht, 15 Jahre, vielleicht gar nicht so wichtig war für gewisse Unternehmen zu wissen, wo kommen jetzt diese Kartoffeln eigentlich wirklich her oder kommen jetzt diese Himbeeren gerade aus Spanien, Portugal oder Italien, sondern es war wichtig, dass man die da hat und dass man sie immer da hatte. Und jetzt kommt eben noch der Punkt dazu, zu sagen, naja, der Kunde würde schon gerne wissen, wo sie herkommt, um dann die Entscheidung zu treffen. Ich nehme schon die mit der geringsten Entfernung oder die, wo ich das Gefühl habe, damit habe ich wahrscheinlich den kleinsten ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Genau, das ist dann, sage ich mal, geht dann eher weg von dem operativen Handling der Lebensmittel, mehr zu einer generellen Strukturierung der gesamten Kette und auch einem höheren Einsatz von Technologie oder technischen Lösungen, digitalen Lösungen, um genau diese Transparenz zu schaffen und jedem in der Kette dann auch diese Klarheit zu geben, damit er sie auch weitergeben kann.
Jetzt hat man in den letzten Jahren gespürt, dass da doch plötzlich Ressourcen knapp werden, dass es mal keine Süßkartoffeln gibt. Jetzt gerade ist es das Rapsöl, was nicht so verfügbar ist. Was bedeutet das für die Dienstleister?
Ich denke, dass für die Dienstleister, genau wie für alle anderen Unternehmen, einen akuten organisatorischen Mehraufwand, was die operativen Handlungen angeht. Also ja, letztens ein Kollege gesagt oder ein Unternehmensvertreter, mit dem ich gesprochen habe, der sagte, wenn wir halt kein Rapsöl haben, können wir halt auch nichts logistisch damit machen. Aber es ist natürlich schon immer die Frage, wie kriege ich vielleicht doch noch was organisiert? Wie kann ich vielleicht irgendwelche Versorgungsströme umleiten, damit ich es besser verteilt bekomme? Das sehen wir schon, also dass da viel, viel organisatorischer Aufwand wächst, wo gleichzeitig, sage ich mal, operative Arbeit des eigentlichen Logistikdienstleistens wegfällt, weil man eben weniger zu transportieren hat in dem Fall, aber eben auf der anderen Seite trotzdem die Arbeit hat, Sachen noch umzuorganisieren, dass man überhaupt noch was liefern kann.
Sie haben schon Technologie angesprochen, dass sozusagen je mehr Technologie also je mehr Technologie möglich macht, desto wahrscheinlich auch mehr kann man in kürzerer Zeit liefern oder desto mehr Möglichkeiten hat man. Es gibt ja auch oft, wenn man nochmal an Foodtrends denkt, diese ganzen Superfoods aus weit entfernten Gebieten oder teilweise auch Sachen, die da selbst gekühlt transportiert werden müssen. Das wird letztlich auch erst möglich mit der entsprechenden Technologie, wenn die verfügbar ist, oder?
Richtig, genau. Also wenn ich jetzt mal aus dem Hintergrund meines Projekts und meiner täglichen Arbeit da drüber nachdenke, ist es so, dass wir sehen, vor allen Dingen in Äthiopien, was nun ein Land ist, was technologisch zwar aufstrebend ist, aber auch also die Bedingungen außenrum noch nicht hat. Also ich kann zwar in Djibouti meinen Kühltransporter losschicken, der dann nach Addis fährt, aber den dann mit einer Stromversorgung irgendwo ins Land in den Industriepark zu kriegen, ist schon nicht so ganz einfach. Weil bis vor ein paar Jahren es auch in Addis selber oder nicht, also in Äthiopien selber keine Möglichkeit gab, einen Kühltransporter irgendwo mit Strom zu versorgen. Also die Anschlüsse gab es einfach nicht. Und das ist natürlich was, was genau in diese Kerbe spielt, zu sagen, ich muss die Rahmenbedingungen auch schaffen, überall an der gesamten Kette, damit ich auch überall die Technologie einsetzen kann. Was nicht immer nur heißt eben Stromversorgung, aber kann auch heißen, ich muss die Mitarbeiter so schulen, dass sie damit überhaupt umgehen können. Also wenn ich beispielsweise, so wie was ich vorhin erwähnt habe, diese First Expire, First Out Lagerlogik in meinen Warenhäusern integrieren möchte, muss ich meine Mitarbeiter dementsprechend schulen, dass sie eben auch mit diesen Technologien, die dafür notwendig sind, umgehen können. Das sehen wir schon an vielen Stellen, nicht nur in Entwicklungsländern, auch in Industrieländern, dass wir hier einen Gap haben in der Entwicklung, dass man lange gedacht hat, naja, man konzentriert sich auf die traditionelle Ausbildung von Logistik, also Blue Labor Workern, von den Logistikleuten on the ground, aber dass man diesen technologischen Aspekt vergessen hat, sage ich jetzt mal ein bisschen plump, den Leuten auch wirklich mitzugeben, dass sie dann fähig sind, die Technologien, die sich jetzt entwickeln, auch umzusetzen oder anzuwenden.
Gibt es noch weitere Herausforderungen, Themen, die Sie vielleicht so für den europäischen, für den deutschen Markt sehen, aus Ihrer Forschung heraus?
Ja, also wir haben 2016 war es, glaube ich, mal, oder 17, nee, 17, eine kleine Studie gemacht zur Frage, seit 10 Jahren heißt es, demnächst wird der Online-Handel durch die Decke gehen mit Lebensmitteln. Alle anderen sind schon weiter. In Deutschland passiert nichts. Aber seit 10 Jahren heißt es eigentlich immer, in drei Jahren geht's los. Und es war eigentlich bis 2020 so, dass 15 Jahre lang es immer hieß, jetzt geht's los mit dem E-Commerce im Lebensmittelbereich. Und erst seit der Corona-Pandemie passiert da wirklich was. Auch jetzt mit dem Sprießen von diesen ganzen Last-Mile-Delivery-Firmen, Gorillas, Flink und wie sie alle heißen, sehen wir einen massiven Shift im Markt, der aktuell sich bewegt. Ich wäre vorsichtig zu sagen, das wird der einzige Weg sein, in dem wir in 10 Jahren oder in 5 Jahren unsere Lebensmittel bestellen. Aber nach dem, was wir sehen und nach der Erfahrung, sage ich mal, die ich habe mit dem mich damit zu beschäftigen, mit dem Lebensmittelmarkt, denke ich, dass es sich so insofern verändern wird, dass wir mehrere dieser Channels nutzen werden, um uns zu versorgen. Und das ist natürlich für die Logistik, die dahinter steht, auch wieder was ganz anderes. Also es fängt an bei der, sag ich mal, einfachen Frage, wo bringe ich jetzt eigentlich die Palette hin? Bringe ich die in den Supermarkt oder in irgendein Lager, was eventuell, wenn es nicht jetzt gerade der direkte Zustellung innerhalb von 10 Minuten, sondern eher eine normale Zustellung, aber eine Online-Zustellung, also eine Online-Order ist, dann kann ich auch vor der Großstadt ein Lager aufbauen, was dunkel ist, wo eigentlich niemand sein muss und dann von da aus einfach meine E-Autos in die Stadt schicken, die dann die Stadt versorgen. Das heißt, das ist ein Unterschied und die gesamte Frage des Packaging und der Strukturierung meiner Artikel ist natürlich auch eine andere. Ob ich sie nun mit einem Marketingaspekt irgendwie so displayen muss, dass der Kunde danach greift oder ist es eigentlich was, dass es völlig egal ist, wie ich es verpacke, Hauptsache ich verpacke es gut, dass es später zusammenkommissioniert werden kann. Das ist eben auch ein großer Unterschied. Das heißt, diese Entwicklung wird meiner Meinung nach in den nächsten Jahren für die Lebensmittellogistik sehr entscheidend sein. Man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen zu sagen, man konzentriert sich nur noch darauf, sondern man muss sich, glaube ich, jetzt schon darauf konzentrieren, möglichst divers zu werden, wenn man da mithalten möchte.
Divers, flexibel und schnell. Das sind seit jeher die Stärken der Logistik. Hier können und müssen Sie also einfach nochmal bewusster ausspielen. Liebe Frau Klein-Eidam, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin mit Ihrer Forschung.